Der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main war wegen Corona nicht das bunte Glaubensfest, das man sonst mit Kirchentagen verbindet. Statt 2500 Veranstaltungen gab es rund 100 digitale Angebote. Gottesdienste, Bibelarbeiten und Podien, die man ausschließlich zu Hause am Computer verfolgen konnte. Das Motto »Schaut hin« konnte man mit dem Blick auf den Bildschirm also auch wörtlich nehmen. Nur wenige Gottesdienste waren für Besucher vor Ort zugänglich. Dennoch gab es spannende und namhaft besetzte Podien, Bibelarbeiten und sensibel gestaltete ökumenische Gottesdienste. Lothar Bauer-Ochse und Klaus Hofmeister fassen wichtige Ereignisse des dritten ökumenischen Kirchentages zusammen.
Angela Merkel war die prominenteste Teilnehmerin bei diesem ökumenischen Kirchentag. Diesmal traf sie auf dem Podium mit Luisa Neubauer zusammen, 25 Jahre jung, mehr als 4 Jahrzehnte jünger als die Kanzlerin. Luisa Neubauer ist die bekannteste Klimaaktivistin in Deutschland und sie ist das Gesicht der Fridays for Future-Bewegung. Und sie hat mit anderen Klägern vor dem Bundesverfassungsgericht jüngst einen historischen Erfolg verbucht und erreicht, dass die Regierung von Angela Merkel ihr Klimaschutzgesetz neu aufsetzen und generationengerecht machen muss. Vor diesem Hintergrund wurde das Gespräch der beiden Frauen auch zu einem Generationendialog über Generationengerechtigkeit.
Dass ich überhaupt Klimaaktivistin geworden bin, hatte ich auch nicht vor, denn genau wie viele andere junge Menschen in diesem Land dachte ich sehr, sehr lange, dass die Regierung insgesamt, aber insbesondere unsere bundesdeutsche Regierung, am Ende des Tages Krisen im Griff haben und am Ende des Tages auch uns junge Menschen schützen werden, so wie man uns schützen müsste vor solchen Krisen. Und es war in dem Sinne ein unglaublich großer Vertrauensbruch, den ganz viele junge Menschen inklusive mir erfahren haben, als uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgerechnet haben, was alles gerade schiefläuft, dass die Bundesregierung über Jahre, ja eigentlich Jahrzehnte nicht nur Klimaschutz verschlafen hat, sondern blockiert und die Klimakrise vorangetrieben hat. Und das sitzt sehr tief, das heißt, Karlsruhe und auch die Schulstreiks, auch das Organisieren von so vielen Menschen in Deutschland, in der ganzen Republik, ist vor allem erstmal eine Konsequenz von einer, von unglaublich großen Defiziten und einem, ja, ich würde sagen, ehrlich gesagt, Vertrauensbetrug. Die Erkenntnis dieser Beschwerde, dass alle Generationen gleichberechtigt waren, das ist ehrlich gesagt revolutionär. Es klingt banal, jede Generation hat gleiche Rechte, aber letztendlich heißt das übersetzt, dass ich einmal die gleichen Freiheiten und Rechten haben sollte, wenn ich in dem Alter zum Beispiel von Frau Merkel bin. Und das ändert die Herangehensweise von Klimapolitik fundamental, weil auf einmal kann man nicht mehr die heutigen Zumutungen durch Maßnahmen gegen die heutige Notwendigkeit, Klimaschutz zu betreiben, aufwerten, sondern auf einmal spielt eben die Zukunft eine tatsächlich offizielle, legitimierte Rolle in dieser ganzen Debatte. Und das ist wichtig.
Also erstens ist ja, sagen wir, unsere Runde erfreulicherweise wirklich so, dass wir alle davon überzeugt sind, dass wir eher schneller, die meisten sagen deutlich schneller, ich sage jetzt mal eher schneller als langsamer vorangehen müssen. Aber in einer Demokratie muss ich auch immer Mehrheiten für etwas bekommen. Und ich weiß, dass zum Beispiel jetzt im Augenblick mit dem Ausbau der Windenergie auf Land Menschen in den Städten nicht so berührt sind. Die sagen, wir wollen Strom aus erneuerbaren Energien, aber mein Wahlkreis ist ein ländlicher und da stellen sich die Fragen des Windausbaus. Und wir haben gerade in den Kohleregionen, in den ländlichen Regionen unglaubliche auch Bürgerbewegungen, die das aufhalten. Jede neue Stromtrasse, die wir bauen müssen, wird beklagt. Jede Maßnahme, die Abstände zwischen Windkraftanlagen sehr lang werden lässt, womit natürlich weniger gebaut werden kann, findet sehr viele Unterstützer auch. Und das müssen wir auch mit einbeziehen. Das werfe ich niemandem vor. Deshalb bin ich dankbar, dass manche hier wirklich Tempo machen. Aber als Bundeskanzlerin muss ich die Dinge auch durchbringen in der Demokratie. Nicht alle sind so begeistert von dem Ausbau erneuerbarer Energien, wie man das eigentlich sein müsste.
Wenn ich noch einen kurzen Moment auf diese Demokratiefrage eingehen kann, weil das ist natürlich ein Argument, mit dem ich mich auch täglich beschäftige. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr schwierig, sozusagen Klimaschutz mit einem Aber, wir sind in einer Demokratie-Nebensatz einzurahmen. Denn es impliziert, es würde Demokratie sein, die uns im Weg steht zwischen uns und Klimagerechtigkeit. Dabei ist eine intakte, souveräne, gestärkte Demokratie unser wichtigstes und wertvollstes Werkzeug auf dem Weg Richtung Klimagerechtigkeit. Also wäre meine Frage nicht, oh, wie viel Klimaschutz können wir uns leisten, bevor sozusagen irgendeine Demokratie überschreitet strapaziert wird, sondern was brauchen denn Demokratien im 21. Jahrhundert, um uns durch diese Krisen zu bringen? Wie müssen sie ausgerüstet sein? Denn offensichtlich ist ja das, mehr Klimakrise wird unseren Demokratien auch nicht gut tun. Die Frage ist ja nicht, wollen wir mehr oder weniger Klimaschutz, sondern die Frage ist, on the ground, mehr Klimaschutz oder mehr Klimakrise? Und das lässt sozusagen ganz viele demokratische Fragen auch anders darstellen. Und da bin ich bei Ihnen, Frau Merkel. Kann man jedes Windrad verklagen? Kann man vielleicht die Zeiträume kürzen? Da wiederum muss man sich eben überlegen, mit welchen Mitteln muss man Demokratien ausstatten?
Ja, also ich stimme Luisa Neubauer zu bezüglich der Tatsache, dass wir als altes oder lang schon lebendes Industrieland eine Vorbildrolle haben und dass wir nicht von anderen jetzt etwas erwarten können, wenn wir es selber nicht einlösen. Ich wollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass Demokratie und Klimaschutz sozusagen antagonistisch einander gegenüberstehen. Ich wollte nur sagen, so wie es dann ja auch dargestellt wurde, also dass es ja nicht passieren darf, dass zum Schluss die Klimaleugner so einen großen Platz kriegen, wie ich ihn nicht haben möchte, sondern dass wir wirklich diejenigen, die aus meiner Seite das Richtige tun, auch wirklich die Mehrheit haben. Und ich glaube auch, es wird notwendig sein, dass wir trotzdem immer Treiber brauchen. Und deshalb erfüllt Fridays for Future hier eine ganz wichtige Aufgabe. Und wir als Politiker müssen uns einsetzen, jeder mit seiner Überzeugung natürlich. Ich werde das jedenfalls tun, solange ich im Amt bin, dafür, dass wir möglichst viele Menschen auch mitnehmen auf diesem Weg, damit die, die für Klimaschutz eintreten, stark sind in diesem Land.
Kanzlerin Angela Merkel beim 3. Ökumenischen Kirchentag im Gespräch mit der 25-jährigen Klimaaktivistin Luisa Neubauer von der Bewegung Fridays for Future.
Den Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, den gab es nur digital, pandemiebedingt. Nur bei den Gottesdiensten gestern Abend und heute Vormittag waren ein paar wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen. Alle anderen Podiumsdiskussionen, Workshops, Bibelarbeiten, selbst die Uraufführung eines Oratoriums konnte man nur am Bildschirm verfolgen. Nach Angaben des Kirchentags gab es bis gestern Nachmittag 60.000 Besucher und Besucherinnen auf der Seite oekt.de und 91.000 Besucher auf einer zweiten Livestream-Seite. 160.000 Mal seien die Videos aus der Mediathek abgerufen worden. Für ein bisschen Kirchentagsfeeling gab es sogenannte digitale Begegnungsräume für das kleine Gespräch zwischendurch. Und da wurde viel diskutiert über diesen digitalen Kirchentag und die Frage, ob Kirche überhaupt digitaler werden sollte.
Holger, Franz, Gudrun und Marvin diskutieren über Religion in ihrem Alltag am digitalen Kaffeetisch mit dem einladenden Titel Kaffee Krämer. Zufallstreffen am Kaffeestand fallen beim Kirchentag diesmal ja leider weg. Digital aber ergeben sich spontane Gespräche und zufällige Begegnungen. Und die sind erstaunlich gehaltvoll, sagt zum Beispiel Kirchentagsbesucher Franz Kammermeier.
Und das geht total gut. Ich habe es sowas von genossen. Man wird teilweise zufällig zugeteilt und man begegnet Menschen aus anderen Milieus, aus anderen Subkulturen christlichen. Und wenn man es nicht völlig scheitern lassen will, muss man zuhören.
Die Teilnehmer des Kirchentags diskutieren nicht nur digital über Glauben, sie diskutieren auch darüber, wie digital ihr Glaube ist. Zum Beispiel beim Podium Kirchen gemeinsam im Netz. Technologie kennt keine Konfession. Hier treffen Netzoptimisten und Aktivisten aufeinander. Kirche im Netz, geht das überhaupt? Was geht nicht virtuell? Damit wollen sich die Podiumsteilnehmer gar nicht mehr aufhalten. Felix Goldiger, Pastoralreferent aus Speyer und Erfinder der Netzgemeinde, dazwischen.
Geht das überhaupt online? Können wir miteinander beten? Ist das überhaupt machbar? Also da frage ich mich auch, wenn ich so aus meiner katholischen Tradition herauskomme, immer, ja, was machen wir denn sonst sonntags morgens? Ist Beten nicht immer irgendwie was online? Also jetzt ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Und wenn ich dann Eucharistie feiere und sage, diese Mahlfeier verbindet mich weltweit mit allen Menschen, die das jetzt auch tun und sogar über die Zeit hinaus ins Himmelreich hinein, ja, wieso sollte ich dann nicht online beten können?
Tatsächlich nehmen aktuelle Statistiken zur Online-Nutzung auch den letzten Wind aus den Segeln der Digitalisierungsskeptiker in den Kirchen, wie Hanno Terbeuken vom Church Desk Berlin zu bedenken gibt. Church Desk programmiert Software für Kirchengemeinden. Terbeuken sagt, es sind mehr Christen online als offline.
Also wenn Sie in die aktuellen Online-Studien gucken, da sind wirklich alle online, mit einer Ausnahme, nämlich in der ganz alten Altersgruppe, also 70 plus, da gibt es dann durchaus noch eine 50-50-Aufteilung, aber selbst da sind 50% der Menschen online. Das heißt, das Nischenangebot ist eigentlich das, was wir für die machen, die nur analog erreichbar sind. Das ist das wahre Nischenangebot.
Online ist bei diesem Kirchentag auch Theologiestudent Marvin Mörchel. Im Moment beim digitalen Kaffeetisch. Aber Marvin hat auch andere Formate durchprobiert. Und nicht alle gefallen ihm in Digitalform so gut wie bei vergangenen Kirchentagen in echt.
Also ich bin auch sehr spontan gerade in diesen Stehtisch rein. Und ich fand es aber um einiges einfacher, jetzt in diesem Stehtisch meine Ansichten da loszuwerden, als jetzt eben in den Workshops, Veranstaltungen, mich da irgendwie mit einzuklinken. Also ich war zwar bei den Veranstaltungen dabei, aber vom Kopf her war ich nicht so richtig dabei.
Zurück beim Podium über Kirchen gemeinsam im Netz. Christina Biere, Pfarrerin aus Dortmund, fasziniert vor allem die Netzgemeinde hinter den digitalen Angeboten, die so ganz anders ist als die normale Ortsgemeinde, nämlich wirklich grenzenlos. So empfindet es die Pfarrerin. Ökumene total.
Eigentlich hätten die Ökumenikerinnen, die schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts versuchen, international Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, das Internet erfinden müssen.
Kirche digital, das läuft, sagt Christina Biere. Und mehr noch, Abendmahl digital, ja, auch das.
Wir saßen da ganz entspannt mit einem Glas Wein und einem Stückchen Brot und waren sehr verbunden mit dieser digitalen Gemeinde und haben uns das gereicht und ich hatte für mich den Eindruck, das funktioniert gut.
Das Fazit der netzaffinen Theologen auf dem Podium: Kirche im Netz ist längst da und im Gegensatz zu vielen Gotteshäusern in der analogen Welt ziemlich gut besucht. Das hat Zukunft. Aber hat auch der digitale Kirchentag Zukunft? Die Teilnehmer Marvin und Franz sagen, teilweise.
Ich kann mir ein hybrides System vorstellen. Also, dass man sagt, okay, die Veranstaltungen finden in Präsenz statt. Aber für die, die vielleicht sagen, okay, aus Gründen der Ökologie, aber vielleicht auch einfach der eigenen Mobilität geschuldet, bleibe ich zu Hause und kann mir die Veranstaltung trotzdem angucken.
Während manche Online-Podien eher leblos wirkten und in manchen Workshops peinliches Schweigen herrschte, geht's am digitalen Kaffeetisch munter weiter. Hier kommt das bekannte Kirchentagsflair auf. Auch Franz Kammermeier hat sich festgequatscht.
Das war wirklich verschiedenste Lager. Maria 2.0, Liberale, Konservative. Und es war so schön, dass wir da uns in diesen verschiedenen Lagern zugehört haben. Und das ist ein großer Reichtum.
Der Ökumenische Kirchentag war selbst digital und auf ihm wurde diskutiert über die Chancen der digitalen Kirche. Friederike Wede hat einige der Gespräche verfolgt. Aber es gibt auch eine andere Seite der Digitalisierung. Das ist der Hass im Netz, Hate Speech. Auch das war Thema beim Kirchentag. Im Gespräch unter anderem Sausan Schäbli. Sie ist Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales beim Berliner Senat. Als deutsche Muslima mit palästinensischen Wurzeln bekommt sie den Hass im Netz unmittelbar zu spüren. Was man gegen diesen Hass tun kann und wie man damit umgehen soll, darüber sprach sie mit Judith Horchert, Ressortleiterin Netzwelt beim Spiegel in Hamburg. Hier Auszüge des Gesprächs.
Es ist in der Tat so, wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, dass sich was verändert hat in unserer Gesellschaft. Ich kann mich an keine Zeit erinnern in meinen jungen Jahren als Teenagerin, wo ich erlebt hätte, dass die Gesellschaft so polarisiert ist, dass die Sprache so verroht ist, dass sämtliche Hemmschwellen weggefallen sind, rote Linien verschwinden, Nichtsagbares auf einmal sagbar wird und die Leute haben das Gefühl, sie können das auch einfach machen. Und das Netz ist natürlich so ein Brandbeschleuniger. Die Hassmails, die ich kriege, sie kommen oft in der Nacht, weil die Leute vielleicht dann auch ein bisschen getrunken haben und alles so viel leichter getippt wird und dann auch immer häufiger mit Klarnamen, weil natürlich sie auch sehen, dass viele Dinge, die sie sagen, ungeahndet bleiben. Es fühlt sich so an, als wenn das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Und diese Verrohung der Sprache, das ist ja das, was dann am Ende auch dazu führt, dass Menschen ermordet werden. Und das ist das, was mich dann dazu gebracht hat, zum Beispiel vor, ich glaube, 3 Jahren, meinen Facebook-Account zu deaktivieren, weil ich das überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte, was da passierte. Und ich das Gefühl habe, wenn das so weitergeht, diese Hasssprache, diese digitale Gewalt könnte irgendwann zu einer physischen werden.
Ja, ich wollte dazu nur ergänzen, wollte Frau Schäbli zustimmen und wollte ergänzen dazu sagen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sich das nicht nur im Netz abspielt. Und das ist auch gerade wichtig für Eltern zum Beispiel, deren Kinder von Cybermobbing oder so betroffen sind. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, das ist im Internet, geh da weg, mach deinen Account weg oder ne, lösch dich und halt dich fern, mach dein Handy aus. dass das gar nicht der Punkt ist, sondern dass eben tatsächlich das auch Dimensionen in die physische Welt überzugehen, sei es durch Bedrohungen oder eben auch sogenanntes Doxing, dass eben Daten von Leuten wie die Wohnadresse oder so veröffentlicht werden oder so, also es dann womöglich jemand vor der Tür steht, was ja dann eben zu einer ganz realen Bedrohung wird. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass tatsächlich die Grenzen des Sagbaren sich verschieben, dass eben Sachen, die dann ohne weiteres im Netz gesagt werden können, eben auch auf dem Schulhof oder am Stammtisch oder sonst wo gesagt werden.
Ich bin ja Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, wo es ja mir auch darum geht, die Zivilgesellschaft zu motivieren, ihre Stimme zu erheben und darum, dass man sich eben nicht zurückzieht. Ich sage immer, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen zu leise werden, die sich für unsere Demokratie einsetzen und für den Zusammenhalt, dann mache ich mir Sorgen um den Zustand in unserem Land. Und eine aktive, wache, engagierte Zivilgesellschaft ist das Bollwerk für eine starke Demokratie.
Tja, also es ist ja tatsächlich im Moment auch immer noch ein Lernprozess, wie wir denn am besten damit umgehen. Ne? Zum Beispiel sagen wir immer Gegenrede, ne? Ist das wichtig? Es gibt ja Formationen, wie zum Beispiel Ich bin hier oder so, die sich unter einem bestimmten Hashtag dann auch zeigen oder zu erkennen geben und sagen, okay, ich bin hier, ich rede dagegen, ich rede gegen den Hass. Das ist auch grundsätzlich sehr empfehlenswert, damit man eben sieht, dass das eine Minderheit ist und damit man nicht dann nur irgendwie die Hasskommentare sieht, sondern dass man eben sieht, nein, das sind auch noch andere Menschen, die mitlesen und die ganzen stillen Mitleser, was ja die allermeisten sind, dass denen dann eben auch ein größeres Meinungsspektrum dann eben auch gezeigt wird. Ich kann aber auch verstehen, dass sich nicht jeder in der Lage sieht, Gegenrede zu machen. Das ist so ein bisschen wie auch sonst mit Zivilcourage auf der Straße. Da gibt es ja immer die Frage, was soll ich machen, wenn in der Bahn irgendwie mehrere Schlägertypen jemanden bedrohen? Soll ich da dann als Frau irgendwie da versuchen müssen, mit denen aufzunehmen? Das kann ich ja kaum machen oder so. Und da wird einem eigentlich immer wieder geraten, sich eigentlich gar nicht mit den Tätern abzugeben, sondern an das Opfer zu wenden und da Unterstützung anzubieten und zu sagen, ich bin hier, Sie sind hier nicht alleine, ich sehe, dass Sie gerade bedroht werden oder so. Da gibt es eben solche Tipps und die sind eigentlich im Netz auch ganz ähnlich. Also dem Opfer Unterstützung anzubieten oder sich zu melden, das muss ja gar nicht öffentlich sein. Das ging ja auch über eine Privatnachricht oder eben auch über eine E-Mail oder so. Aber zu sagen, ich sehe, dass du da gerade angefeindet wirst und eben ganz menschlich irgendwie auch auf eine Person zugeht. Oder vielleicht manchmal reicht auch einfach ein Herzchen oder ein Like irgendwie für den Post, um zu zeigen, da gibt es eine Unterstützung. Das kann man eigentlich schon leisten.
Hass und Gewalt im Internet und wie man dem begegnen kann. Darüber sprachen beim Ökumenischen Kirchentag Sausan Schäbli, Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement in Berlin, und die Spiegel-Journalistin Judith Horchert.
Die Schockwellen der Corona-Krise, sie laufen rund um die Welt. Der dritte Ökumenische Kirchentag lieferte Einblicke, wie die Krise jenseits der europäischen und der deutschen Grenzen bei den Ärmsten der Armen im Amazonasgebiet, bei den Kindern im palästinensischen Bethlehem oder in Afrika jeden Tag zu einem Kampf macht. Dass die Krise Spuren in den Seelen der Menschen hierzulande hinterlässt, davon berichten Seelsorgerinnen und Seelsorger. Sie machen zugleich die Erfahrung, dass viele Menschen ihre spirituellen Ressourcen in dieser Zeit neu entdecken. Frank Hofmann, der Chefredakteur des evangelischen Vereins Andere Zeiten, ist Theologe und Philosoph. Er verantwortet unter anderem die Publikationen zur Fastenaktion »Sieben Wochen ohne«. Und er findet mit seinen Publikationen Millionen Leserinnen und Leser. Er hat beim Kirchentag geschildert, was die Pandemie spirituell in Gang gebracht hat.
Zunächst mal habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Pandemie als Unterbrechung ein ganz typisch spirituelles Ereignis ist. Also es ist eine Erschütterung des alltäglichen Lebens. Und wir haben gespürt, dass das Bedürfnis an Orientierung in dieser Zeit ganz besonders groß ist. Zunächst war unsere Befürchtung, naja, wenn die Menschen weniger zur Verfügung haben, werden sie auch weniger investieren in Angebote. Aber die Erfahrung hat uns dann überrascht. Die Nachfrage nahm drastisch zu, ob es der von dir schon angesprochene andere Advent war oder unsere Fastenaktionen. Wir haben mit dem ZDF zusammen einen Engelgottesdienst gemacht, der auf ganz große Resonanz stieß. Und da haben wir gespürt, das löst was bei den Menschen aus. Und da wir im guten Kontakt stehen auch zu unseren Leserinnen und Lesern, können wir so ein bisschen erahnen, was spielt da eigentlich eine Rolle. Und ich glaube, man kann mal so eine Typologie wagen von drei verschiedenen Arten von Spiritualität, die diese Pandemie ausgelöst hat. Da ist zum einen eine Art trotzdem Spiritualität von den eher geübten Gläubigen, die sagen, auch wenn jetzt viele gewohnte Angebote wegfallen, ich lasse mir mein religiöses Leben davon nicht ruinieren, sondern ich suche nach anderen kreativen Formen. Und in dieser Gemengelage sind halt ganz viele Videoangebote entstanden, auch kreative Angebote, die draußen stattfinden. Die zweite Art von Spiritualität ist so eine Art Experimentierspiritualität von Menschen, die auf einmal viel mehr Zeit zur Verfügung hatten und gar nicht so sehr in traditionellen Religionen verankert sind und die dann etwas ausprobierten, was sie mit dieser Zeit auch machen konnten. Ja, und die dritte Art von Spiritualität möchte ich mal Hiob-Spiritualität nennen. Das sind Menschen, die die Erfahrung machen, mein Weltbild gerät hier ins Wanken und sich nochmal auf ganz neue Weise mit ihrem Glauben und mit Gott auseinandersetzen und so ähnlich wie Hiob damals in seinem großen Leid zu einer neuen Erfahrung kommen, zu einer neuen Gotteserfahrung. Nicht derart, dass sie plötzlich eine Erklärung haben, sondern dass sie im Ringen um Erklärungen die Nähe Gottes verspüren.
Beobachtungen von Frank Hoffmann, Theologe und Chefredakteur des evangelischen Vereins Andere Zeiten. Von einer neuen spirituellen Nachfrage berichtete beim Ökumenischen Kirchentag auch Katrin Brockmöller. Sie ist Direktorin des Katholischen Bibelwerks in Stuttgart und sie freut sich über ein neues Interesse an der Bibel. Die Theologin wurde gefragt, woran das liegt. Wird in der Bibel Halt gesucht?
Ja, mit der Bibel als fester Halt ist das immer so eine Sache, weil sie hält einen und sie verwirrt einen und ich hoffe, am Ende gibt sie uns Hoffnung. Das ist eigentlich der Plan von dem Text. Und das ist etwas, was wir im Bibelwerk gemerkt haben, dass es unglaublich intensiv geworden ist. Also es ist so was wie eine neue Bewegung, dass Menschen wieder anfangen, nicht wieder, aber verstärkt anfangen, Bibel miteinander zu lesen. Und zwar digital einfach. Und das ist vollkommen, das gab es vorher nicht. In der katholischen Welt, wer hat sich digital zum Bibelabend verabredet? Niemand. So. Und es geht mir genau wie den anderen. Ich bin jetzt seit Anfang der Pandemie in einem Bibelkreis online. Das geht international. Über Kollegen haben wir uns gefunden. Und wir haben das erste Ostern jeden Tag gemacht, die ganze Karwoche. Und bis heute treffen wir uns alle 14 Tage. Und das bin ich nicht alleine, sondern es geht anderen auch so. Wir im Bibelwerk haben vor allem gemerkt, dass die Methode des Bibliologs, aber auch die Methode der Lectio Divina, die wir ein bisschen aufbereitet hatten mit zwei Frageschlüsseln, immer eine Frage speziell auf den Text, also den Text wirklich als Gegenüber wahrzunehmen und dann das mit dem eigenen Leben zu verbinden mit einer zweiten Fragestellung, was gibt es da für einen Resonanzraum für mich persönlich? Und da haben wir seit 10 Jahren Material vorbereitet. Und jetzt dreht sich das. Die Leute schreiben uns, was sie gemacht haben und was sie entwickelt haben und sind vollkommen, also wie in so einem Empowerment-Prozess, sodass wir eigentlich jetzt überlegen, ob wir das ganze System umstellen. Also wir begleiten jetzt die Leute, die das selbstständig machen und das ist eine wunderschöne Entwicklung. Und für mich ist die Frage sehr interessant, wie kommt es, dass wir plötzlich wieder näher am Text sind? Und für mich ist es diese Verbundenheit, weil man könnte fast sagen, die ganze Bibel ist eine einzige Krisenliteratur. Sie spricht von Not, von Leid, von Ungerechtigkeit. Und wenn man genauer hinschaut, spricht sie immer davon, dass das Leid vorbei ist. Und damit ist es ein unglaublicher Hoffnungstext. Und das ist, was mir jetzt die letzte Zeit so bewusst wird, dass das alles offen liegt, dass wir da reinschauen können und dass wir kriegen oft zu Fragen, passiert jetzt, was in der Apokalypse steht, der fahle Reiter kommt, Tod, Verderben und so weiter. Aber biblisch ist es dann immer so, das Buch ist nicht zu Ende in Kapitel 6 mit dem fahlen Reiter, das Buch ist erst zu Ende mit Kapitel 21 und da ist der Traum vom neuen Himmel, der neuen Erde, wo man sich begegnen kann. Und diese Verbundenheit, dass wir quasi über Generationen, glaube ich, nicht nur mit uns jetzt, sondern quasi nach hinten zu unseren Ahnen und Ahnen, aber auch nach vorne vielleicht, die noch kommen, verbunden sind plötzlich. Und diese Verbundenheit, das ist ja, glaube ich, die größte Sehnsucht, die wir in der Pandemie haben, dass uns die Kontakte fehlen und die Begegnung fehlen. Und jetzt haben wir mit der Bibel einen Resonanzraum, den wir neu entdecken, weil wir auch in der Erfahrung wieder näher dran sind.
Katrin Brockmöller, Direktorin beim Katholischen Bibelwerk in Stuttgart. Sie war zu Gast beim digitalen Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, wo die Corona-Pandemie als eine spirituelle Herausforderung das Thema war.
Und damit geht dieser Rückblick auf den dritten Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt zu Ende. Sie hörten eine Sendung von Klaus Hofmeister und Lothar Bauer-Ochse.